Also alle, die jetzt lieber bei Natalie Unterricht nehmen wollen, die gehen bitte. Und alle, die geblieben sind, wer seid ihr? Wo kommt ihr her und was macht ihr hier? Wozu lebt ihr überhaupt? Das sind zentrale Fragen der Identität eines Menschen, von der ganzen Menschheit. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und wo gehen wir hin? Nun, wenn man Google KI fragt, was die Identität eines Menschen ist, dann sagt Google KI, und ich zitiere nur den ersten Satz, die Identität eines Menschen ist die einzigartige Gesamtheit seiner Eigenschaften, Erfahrungen und Beziehungen, die ihn von anderen unterscheiden und definieren. Nun kann man natürlich sagen, Google hat nichts zu sagen. Wenn man nicht wüsste, dass die KI von Google aus ganz, ganz vielen Seiten im Internet die Meinung mit bestimmten Algorithmen zusammenstellt und dann auch noch korrektes Deutsch dabei herausbekommt. Manchmal auch sehr sinnvolle Sachen. Also zeigt uns das schon mal, das ist ein Stück weit so mindestens der Mainstream, wenn nicht sogar vielleicht noch viel mehr darüber hinaus, was man so allgemein zusammengefasst unter Identität versteht. Es gibt da, also sehr stark ist das Ganze jetzt von einem Mann namens Hilarion Petzold, also es war jetzt nicht Holthard Petzold diesmal, sondern es war Hilarion Petzold, der hat 5 Säulen der Identität der Menschen zusammengestellt. So, das war ein Psychologe, ein deutscher Psychologe, und er sagt Folgendes. Es gibt 5 Säulen, in denen die Identität eines Menschen in besonderer Weise zum Tragen kommt. Der eine Bereich ist Körper, Gesundheit und Leiblichkeit, also es entspricht dem physischen Zustand und Wohlbefinden des Menschen. Das andere, was ihn identifiziert, was ihn zu der Identität macht, die er ist, ist eine soziale Beziehung. Sie umfasst dann Bindungen verschiedener Art und Interaktionen mit anderen Menschen. Die dritte Säule ist die materielle Sicherheit. Eine 4. Säule ist Arbeit, Leistung, Freizeit. Die berufliche Tätigkeit, das, was ich mit meinen Hobbys mache, so diese ganze Geschichte drumherum. Und die 5. Säule, ich habe mich gefragt, weshalb er die zur 5. gemacht hat, weiß ich nicht. Das sind Werte und Ideale. Das beinhaltet dann so persönliche Überzeugungen, die Gesellschaft, in der man lebt oder auch Religion, zu der man gehört oder für die man sich so irgendwie zugehörig gefühlt. Wenn man das Ganze einmal zusammenfasst, und ich möchte heute nicht darüber sprechen, was Identität ist, sondern aus einer ganz anderen Sicht, dann bekommt man, das ist meine Schlussfolgerung, so das Bild, was dich identifiziert, was dich also zu der Person macht, die du bist, hängt in erster Linie von der Umwelt ab und ein wenig von dir selbst. Aber was wäre, wenn der Mensch seine Identität weder aus sich heraus bekäme, noch aus der Umwelt heraus, die ihn zu dem macht, was er ist, oder auch doch nicht, sondern was wäre, wenn er seine Identität von einer anderen Welt her bekäme? Was wäre, und jetzt haltet mich nicht für ganz übergeschnappt, ich will es begründen, was würde sich im Denken des Menschen ändern und in seinem Handeln, in seinem ganzen Sein und Wesen, wenn er plötzlich feststellt, ich komme ja eigentlich von einer ganz anderen Spezies, von einem anderen Universum, von einem anderen Planeten und bin hier nur in Menschengestalt auf dieser Erde. Okay, jetzt habt ihr alle Stoff für den nächsten Science-Fiction-Film. Und eine Grundlage für diesen vergessenen Science-Fiction-Film ist tatsächlich die Bibel, die den Menschen nicht so ganz von der Erde genommen ortet. Und lasst uns das heute einmal anschauen. Ich möchte euch einladen, mit mir eine Entdeckungsreise zu machen auf das, wo kommt der Mensch her? Ja, ich weiß, ihr sagt alle, Gott hat ihn geschaffen und nach seinem Bild. Wir wollen uns heute intensiver darüber Gedanken machen, was das bedeutet, dass er uns nach seinem Bild geschaffen hat. Lasst uns heute die Stelle lesen, in der Gott durch Mose uns genau das offenbart in der Schöpfungsgeschichte. Schlagt mit mir auf 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Um die soll es heute gehen. Wir sind in der Schöpfungsgeschichte immer noch bei Tag 6. Es ging beim letzten Mal, das war vor unserem Fünfjahresfest, da ging es um die Erschaffung der Tiere, der Landtiere. Und jetzt geht es um die Erschaffung des Menschen. Und ich werde heute auch nicht mit Tag 6 abschließen. Es geht immer noch weiter mit dem Menschen. Es betrifft uns so stark, es bildet unsere Identität. Und das ist es wert, dass wir darüber mehr reden als nur eine einzige Predigt. Lasst uns gemeinsam aufstehen und Gottes Wort hören. Steht mit mir gemeinsam auf, nach gesundheitlicher Möglichkeit natürlich nur. 1. Mose, Kapitel 1, Verse 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Soweit Gottes Wort. Nehmt Platz. Wir wollen uns heute also mit unserer Identität aus der Sicht unseres Schöpfers beschäftigen und hoffentlich auch sehr wertvolle Antworten darauf bekommen. Und ich möchte mit zwei Punkten herangehen. Das erste ist, Gott schafft ein Abbild von sich. Und der zweite Punkt, den wir behandeln werden, ist, Gott schafft ein Abbild für sich. Und das mag sehr ernüchternd sein, wenn wir über Identität des Menschen sprechen, dass die Bibel nicht den Menschen, sondern Gott ins Zentrum stellt, statt den Menschen. Und das ist sehr wichtig zu beachten. Gott spricht hier, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Wer ist uns? Mit wem spricht Gott hier? Ich möchte diese Frage, über die man lange diskutieren könnte, kurz beantworten. Es gibt drei Möglichkeiten. Das eine ist, es ist ein majestätischer Plural. Die zweite Möglichkeit ist, Gott redet zu sich in seiner Dreieinheit als Gott, in seiner Pluralität in Einheit. Und die dritte Möglichkeit ist, er redet zu den Engeln, die um ihn herum stehen. Nun, diesen majestätischen Plural, den können wir gleich abhaken. Den gibt es im Hebräischen in Bezug auf Verben oder Personalpronomen nicht. Den gibt es nur in Bezug auf Nomen, dass dort ein majestätischer Plural erwähnt wird. Hier ist es aber sowohl das Pronomen, lasst uns, und dann das Verb machen. Der majestätische Plural scheidet aus. Jetzt bleibt nur noch die Frage, spricht Gott zu sich in seiner Dreieinheit und macht in dieser Dreieinheit den Menschen in seinem Bild? Oder spricht er zu den Engeln, die vor seinem Thron stehen, die schon geschaffen sind? Und wir sind sozusagen dann auch im Bild dieser Engel geschaffen. Ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, weil es dort eben unterschiedliche Ansichten gibt. Und ich möchte das hier auf der Kanzel nicht weiter fortführen. Wenn wir, ein paar kurze Gedanken dazu, wenn wir fragen, wer ist mit uns gemeint, also ein grammatisch ausgedrückt ein Pronomen in Plural, Mehrzahl, wir, uns, da müssen wir aus dem Kontext heraus sagen, wer ist es? Wer ist sonst noch im Kontext erwähnt, dass man sagen könnte, aha, die betrifft es. Und hier sind wir eben in einem ganz unmittelbaren, engen Kontext ein bisschen aufgeschmissen, denn die Verse davor und danach sprechen nicht von jemandem, der sonst noch außer Gott dabei ist. Wenn wir die gesamte Schöpfungsgeschichte nehmen, dann könnten wir sagen, ja, der Geist Gottes war da, er schwebte über den Wassern, er war bei der Schöpfung anwesend. Und dann ist so die Frage, verstehen wir ihn als Person oder nicht aus dem Hebräischen heraus? Ich möchte all diese Fragen hier auch nicht weiter intensivieren. Und das Wort, das gesprochen wurde, Jesus Christus als das Wort, er war anwesend. Und dann können wir sagen, von denen, die hier anwesend sind, aus dem Gesamtkontext der Bibel betrachtet, das Wort ist Jesus Christus, der Geist Gottes, waren es die drei Personen der Gottheit, die anwesend waren. Und wir können es mit gutem Grund auch sagen, mit uns ist hier tatsächlich die Dreieinheit Gottes gemeint. Wir können das natürlich noch weiter ausdehnen und sagen, aber wenn wir den Gesamtkontext der Bibel, insbesondere des Alten Testamentes, hinzuziehen, dann sehen wir aber auch, dass Cherubim anwesend waren, zumindest nach dem Sündenfall waren sie da, um dann den Weg zum Baum des Lebens zu beschützen. Und wir wissen aus Hiob 38 auch, dass bei der Schaffung der Welt, der Erde, bei der Erschaffung der Erde, Engel anwesend waren. Also während Gott geschaffen hat, waren Engel da und haben gejaucht und sich gefreut über das, was Gott geschaffen hat. Dann kann man natürlich auch argumentieren und sagen, gut, wenn Gott uns sagt, kann er genauso gut auch den Thronsaal gemeint haben, dort, wo er seinen Ratschluss verkündigt. Aber ich möchte an dieser Stelle mit diesen Betrachtungen aufhören und sagen, irgendwo kann man beides begründen. Was wir aber am Ende feststellen können und sollten, ist Folgendes: Das Bild, in das wir geschaffen sind, ist nicht das Bild von Engelwesen, sondern in das Bild Gottes. Es ist ganz klar, dass Gott gesagt hat, dass er in seinem Bild den Menschen geschaffen hat, und das betont er dreimal in Vers 27. Und überall sonst in der Bibel, egal wo, sei es jetzt unmittelbar in diesem näheren Kontext, in zum Beispiel 1. Mose 5 und auch in 1. Mose 11, oder sei es auch im weiteren Kontext, das ganze Neue Testament spricht immer davon, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und die Wiederherstellung eines gefallenen Sünders in das Ebenbild von Jesus Christus geschehen soll. Das ist das Wichtige für uns. Uns, Ebenbild, in wessen Ebenbild? In das Ebenbild von Gott sind wir geschaffen. Nun, wenn wir in das Ebenbild Gottes geschaffen worden sind und Gott gesagt hat, ich mache von mir ein Abbild, dann müssen wir das in erster Linie zu den Tieren gegenüberstellen, die alle nach ihrer Art geschaffen sind. Schaut mal, wenn wir die gesamte Schöpfung anschauen, beginnend bei den Pflanzen, sagt Gott, die Erde soll hervorbringen, Pflanzen, samentragende Pflanzen, jedes nach seiner Art. Und was geschieht? Die Erde bringt hervor Pflanzen, jedes nach seiner Art. Dann spricht Gott von den Vögeln und den Fischen, jedes nach seiner Art wird geschaffen. Und bei den Landtieren, da gibt es diesen Zusatz, jedes nach seiner Art, so oft wie bei keinen anderen erschaffenen Tagen oder anderen Lebewesen. Zweimal sagt er bei seinem Beschluss, ich will Tiere schaffen auf dem Land, jedes nach seiner Art. Und dreimal sagt er es, während er sagt, dass er es geschaffen hat. Fünfmal. Und jetzt kommt er zu den Menschen. Und bei Menschen sagt er nicht nach des Menschen Art. Er sagt also nicht, so wie alle Tiere nach ihrer eigenen spezifischen Art geschaffen werden, mit ihren eigenen spezifischen Wesenszügen und Instinktmerkmalen und Äußerungsmerkmalen, jedes nach seiner Art, beim Menschen, der Mensch wird nicht in seiner eigenen Wesensart geschaffen, nach irgendetwas völlig Eigenem, was ihm einzigartig macht. Sondern Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, nach unserer Art, einer von uns. Aber Gott macht den Menschen aus Erde, aus Staub. Also das Material nimmt er von diesem Planeten, aber die ganze Wesensart und die Natur, die kommt von irgendwo anders, vom Himmel, dort, wo Jesus, wo Gott bereits lebt, mit den himmlischen Wesen, das, was er bereits fertig geschaffen hat. Und hier auf der Erde sagt er, lass uns Menschen machen nach unserem Bild. Nun lass uns ein bisschen mehr über dieses Bild nachdenken. Wir haben schon festgestellt, dass der Mensch also nicht nach eigener Art geschaffen ist, sondern eben nach Gottes himmlischer Art in sein Bild. Und jetzt wollen wir uns darüber Gedanken machen, was das beinhaltet und was das für uns bedeutet. Was machen wir jetzt damit, wenn wir jetzt erfahren und sagen, wir sind eigentlich gar nicht eine eigene Spezies nach unserer eigenen Art, sondern wir sind eigentlich das Abbild, Nachkommen sozusagen, von jemand anders, der auf diesem Planeten gar nicht sichtbar existiert. Gott macht ein Abbild für sich. Er sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich und sie sollen herrschen. Nun, über diese Tat, was sie tun sollen, werden wir uns etwas später mehr Gedanken machen. Lass uns jetzt einmal darüber nachdenken, was es bedeutet, Gott ähnlich geschaffen zu sein und nach seinem Bild geschaffen zu sein. Das Bild, das Wort, das hier mit Bild übersetzt wird, Selem, bedeutet einfach Bild oder Abbild oder Replika. Also irgendetwas, was etwas darstellt. Gott sagte zum Beispiel, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Also wir sollten keine Darstellung machen von Gott. Das ist ein Gebot. Keine Götzen kann Gott widerspiegeln. Kein Bild irgendwie gemalt, gemacht, gehauen kann Gott jemals in dem Wesen widerspiegeln. Der Mensch darf kein Bild Gottes machen, aber Gott hat eins gemacht von sich. Das ist der Mensch. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Jede Art von Gott ein Bild zu machen, würde bedeuten, dass wir irgendwie einen Menschen machen. Ein Abbild von, wir können nicht Abbild von Gott machen, es sei denn, du hast göttliche Fähigkeiten. Also wir Menschen dürfen nicht ein Bild von Gott machen, aber Gott macht ein Bild für sich. Das ist übrigens das gleiche Wort, das hier genutzt wird. Ja? Gott hat selbst ein Bild von sich gemacht. Und dann sagt Gott hier noch ein anderes Wort, und zwar das Wort Ähnlichkeit. Hier in der Schlachter wird es als Adjektiv übersetzt, also uns ähnlich. Man kann genauso gut auch sagen, nach unserer Ähnlichkeit oder wie die Elberfelder die Alte übersetzt, nach unserem Gleichnis. Das ist ein Wort, der Mut. Das heißt Abbild, Gestalt oder Ähnlichkeit. Was ich hier aber sehr interessant finde, wenn wir uns mit diesen Sachen näher beschäftigen, ist Folgendes. Es gibt noch eine andere Stelle, ein paar Kapitel weiter, wo beide Worte nochmal erwähnt werden. In der entgegengesetzten Reihenfolge. Uns ähnlich, nicht uns ähnlich, sondern sich ähnlich nach seinem Bild. Aber da hat nicht Gott etwas sich selbst ähnlich nach seinem Bild gemacht, sondern Adam. Das heißt dort in 1. Mose 5, Vers 3, Adam zeugte einen Sohn Seth, sich ähnlich nach seinem Bild. Und dort sind genau diese gleichen Ausdrücke verwendet. Ganz gleich, außer halt eben umgedreht Reihenfolgen. Also jeder von uns weiß, was es bedeutet, einen Sohn oder eine Tochter zu zeugen nach seinem eigenen Bild. Wir haben es nicht in der Hand, wie sie werden, aber dass sie werden wie die Eltern, in einem gewissen Sinn, das ist jedem klar. Das können wir nicht ändern. Das steckt in der Genetik drin. Wir können durch Erziehung versuchen, ein bisschen was zu korrigieren von dem, was wir uns selbst falsch erkannt haben, aber wir können es nicht wirklich ändern. Am Ende haben sie das gleiche Aussehen, den gleichen Gang. Ob sie die gleichen Interesse haben, häufig ja. Manchmal wehren sie sich vehement dagegen, aber irgendwie sagen wir einmal, das ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der Vater. Das ist nach seinem Bild. Und das Gleiche, der gleiche Gebrauch von wie Vater, so der Sohn, oder umgekehrt wie der Sohn, so der Vater, genauso gebraucht Gott hier den Ausdruck wie Gott, so der Mensch, wie der Mensch, so Gott. Schon hier in den ersten 5 Kapiteln legt Mose das Konzept von Gottes Kindschaft hinein, sprachlich. Es war nicht so, dass im Volk dauerhaft davon gesprochen wurde, dass der Mensch ein Kind Gottes ist. Und dennoch gibt es diesen Ausdruck an verschiedenen Stellen tatsächlich. Wenn auch nicht so deutlich, wie das im Neuen Testament dann klar hervorkommt. Aber dieses Konzept der Gotteskindschaft ist schon da. In diesem Wir sind Gottes Ebenbild. Er hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Die Frage nach der Ebenbildlichkeit ist eine Frage der Identität des Menschen. Wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich? Und wo gehe ich hin? Nun mag es sein, dass wir hier mit wo gehe ich hin diese Frage nicht so klar beantwortet bekommen, aber wo kommen wir Menschen her? Die Frage hat hier ihr Fundament, also die Antwort hat hier ihr Fundament. Wir sind nicht etwas Spezielles. Kein Mensch kann von sich einfach sagen, ich bin speziell, ich bin halt so, wie ich bin. Es mag formell korrekt sein und innerhalb der Menschen gibt es ja auch immer wieder ein bisschen unterschiedliche Ansichten und Arten. Das ist okay, davon rede ich nicht, da sind wir manchmal speziell. Aber grundsätzlich kann keiner aufgrund seines eigenen, ich bin halt so, sein Wesen, sein Verhalten und sein Denken entschuldigen oder rechtfertigen. Das geht einfach nicht. Denn Gott hat gesagt, du bist nicht du selbst, sondern du bist mein Abbild. Du bist ein Teil von mir. Du bist ein himmlisches Wesen, das aber nicht im Himmel lebt, sondern auf der Erde. Du hast göttliche DNA in dir, aber du bist aus irdischem Material gemacht. Aus Erde, aus Staub. Und deswegen nannte Gott den Menschen auch Staub. Erde, Ackerboden. Also Adama ist auf Hebräisch Ackererde oder Erdboden. Und Adam ist eben der Begriff für Mensch im Hebräischen. Und Gott sagt, lasst uns Irdische machen. Wir sind die Himmlischen, lasst uns Irdische machen, aber nach unserem himmlischen Bild, uns ähnlich. Sie sollen dort etwas tun, was wir hier oben im Himmel auch machen. Sie sollen sein wie wir. Sie sollen nicht eine eigene Art sein, sie sollen wir, das vom Himmlischen sein. Und wenn man darüber nachdenkt, wo kommen wir Menschen her, wo gehören wir eigentlich hin? Das macht schon einen Unterschied, ob wir einfach nur von einer eigenen Art sprechen, von etwas unserem Speziellen und nach einer Identität in uns suchen oder in unseren Umständen, oder wenn wir wissen, wir kommen eigentlich von einer anderen Welt, von der Art her, nicht von unserem Körper her, sondern von der Art her, dann haben wir hier doch eine ganz andere Bestimmung. Wenn wir nicht unsere eigene Art sind, dann können wir doch nicht einfach leben, wie wir wollen, sondern wenn wir von anderswo kommen, dann leben wir doch auch eine andere Art und Weise. Wer ich bin, das definiert auch vielfach mein Verhalten und mein Sein. Wo kommt der Mensch her? Wir sind himmlischer Abstammung. Wie ich schon gesagt habe, die Frage nach der Herkunft ist nicht nur eine Frage der Schöpfung oder Evolution. Nicht nur eine Frage nach, bin ich geschaffen oder bin ich entstanden, sondern die Frage nach der Herkunft ist in besonderer Weise auch eine Frage der Zugehörigkeit. Wo gehören wir hin? Wer sind wir eigentlich? Damit möchte ich jetzt zu dieser zweiten zentralen Frage des Menschen kommen. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was mache ich hier auf der Erde und wozu leben wir? Das ist eine wirklich sehr zentrale Frage. Und die Antwort darauf hat hier, ebenfalls auch hier im Ratschluss, sein Fundament. Was bedeutet es für uns, in Gottes Ebenbild geschaffen zu sein? Und ich möchte, dass wir jetzt uns die Zeit nehmen, um wirklich einmal darüber nachzudenken. Denn wenn wir jetzt sagen, wir Menschen sind nicht eine eigene Art aus Gottes Sicht, sondern wir sind nach Gottes Bild geschaffen, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, was machen wir denn dann hier? Wenn Gott, der im Himmel herrscht und regiert und die ganze Welt geschaffen hat und der dort Millionen und Milliarden Engel vor sich stehen hat, die ihm dienen und der nun mal wirklich nicht auch noch einen Menschen braucht, der ihm Mühe und Arbeit macht, was machen wir dann hier? Was bedeutet es, Gottes Abbild zu sein? Nun, ich möchte mich hier an dieser Stelle wieder einmal ein Stück weit von dem Allgemeinen lösen, das wir so kennen, dass wir sagen, na ja, das Wesen des Menschen ist eben darin gottähnlich, dass wir fühlen können, dass wir wollen und dass wir ein moralisches Bewusstsein haben. Ich sage nicht, dass das falsch oder verkehrt ist, aber wenn wir nach diesen Dingen in diesem Kontext suchen, in dem unser Erschaffen in Gottes Ebenbild gestellt ist, finden wir diese Dinge eben nicht. Nicht unmittelbar. Etwas weiter wird dazu auch Stellung genommen. Deswegen ist es nicht verkehrt zu sagen, wir haben ein moralisches Bewusstsein wie Gott auch, während Tiere es nicht haben. Wenn wir dann von Intelligenz und Wollen sprechen, dann müssen wir das Ganze schon in Klammern setzen. Was ist mit dem Menschen, der minder bemittelt, also minder intelligent ist, der das wirklich nicht kann? Ist der dann kein Ebenbild Gottes mehr? Und was ist mit Tieren, die ja auch ein Stück weit eine gewisse Intelligenz haben und auch entscheiden und wollen können, auch wenn in einem sehr, sehr begrenzten Maß? Lass uns also einmal das für sich stehen lassen und lass uns einmal auf den Kontext achten und sagen, in welchem Kontext stellt Gott diese Ebenbildlichkeit des Menschen? Und wir finden hier, also ich habe nur diese zwei Sachen gefunden, wir finden hier zwei besondere Merkmale der Ebenbildlichkeit zwischen Gott und dem Menschen. Das eine ist die himmlische Natur, davon habe ich schon geredet. Und das andere ist, sie ist mit dem Auftrag zu herrschen verbunden. Also es ist einmal unsere Art und das eine Mal unser Tun. Der Auftrag, den wir hier auf dieser Erde haben, der uns mit dieser Ebenbildlichkeit Gottes verbindet. Und zuerstens eine himmlische Natur, dazu habe ich schon einiges gesagt. Wenn es um eine innewohnende Natur geht, dann betrifft es unser Sein, das, was ich wirklich bin. Es betrifft nicht direkt und in erster Linie das Tun. Natürlich hat das Sein eine Grundlage für das Tun und es hat einen Einfluss darauf. Aber die Äußerung unseres Seins geschieht auch durch Ausstrahlung, oder? Ist es nicht oft so in unserem Leben, wir merken das auch, wenn jemand etwas so gar nicht billigt und er ist damit gar nicht einverstanden, was dort gerade passiert und der würde es am liebsten weghaben wollen. Es mag sein, dass sein Verhalten höflicherweise korrekt ist, aber seine gesamte Ausstrahlung zeigt uns, nee, das ist nicht das, womit er sich identifizieren kann oder was er billigt, was er gutheißt. Manchmal geht es so weit, dass wir gewisse Leute nicht bei uns haben wollen, weil uns ihre Ausstrahlung nicht gefällt. Vielleicht können wir noch nicht einmal sagen, er hat mir das oder das angetan und deswegen will ich ihn nicht mehr bei mir haben. Und trotzdem sagen wir irgendwie, die Art und die Ausstrahlung und da ist etwas, da ist etwas in diesem Sein dieses Menschen, was uns nicht behagt. Das ist etwas von der Natur eines Menschen, vielleicht auch von der besonderen Persönlichkeitsnatur des Menschen, was uns nicht gefällt. Also die Natur eines Menschen oder auch allgemein von uns Menschheit äußert sich durch eine Ausstrahlung. Das Zweite, wenn wir jetzt sagen, der Auftrag zu herrschen, beim Herrschen geht es um das Tun. Da geht es um etwas, was wir als ein Wesen einer anderen Welt tun auf dieser Erde. Natürlich ist mir schon klar, dass unsere Taten aus unserem Sein heraus kommen und dass das miteinander zusammenhängt. Aber unser Tun, die Gesamtheit von unserem Tun, äußert sich in unserem Charakter. So sagen wir häufig zu Leuten, ja, er ist ein Charakter, der uns gefällt oder eben nicht gefällt. Und wenn wir sehr genau nachdenken, dann können wir diesen Charakter eines Menschen mit gewissen Taten und Wesenseigenschaften zusammenbringen. Es gibt also etwas, was seinen Charakter definiert. Wenn wir jetzt bei der Frage nach dem Bild Gottes von uns Menschen wirklich wissen wollen, was bedeutet es, in Gottes Ebenbild zu leben, dann kommen wir an unserem Vorbild Jesus Christus nicht vorbei. Und ich möchte, dass wir uns jetzt in die letzte, es sind sogar 20 Minuten, die wir noch haben, einmal Jesus zuwenden. Von Jesus wird gesagt, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes war, Kolosser 1,15. Auch in 2. Korinther 4,4 wird gesagt, dass Jesus das Ebenbild Gottes war. Und in Hebräer 1,3 wird Jesus als jemand beschrieben, der die Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit hatte und der Ausdruck seines Wesens war. Und ich finde diese Parallele zu Hebräer 1,3 einfach total spannend. Der Hebräerbriefschreiber sagt von Jesus, er war die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Da gibt es diese Herrlichkeit Gottes, die gab es von Anfang an, die gab es schon immer. Von Anfang an, als die Erde noch nicht geschaffen war, war Gott in seiner großen Herrlichkeit da. Und nun sagt der Hebräerbriefschreiber von Jesus Christus, er war die Ausstrahlung dieser Herrlichkeit Gottes. Ausstrahlung, griechisch apaugasma, müsst ihr euch nicht merken, heißt so viel wie Glanz, Reflexion oder einfach ein Abglanz, Ausstrahlung. Etwas, was von einer anderen Herrlichkeit die Herrlichkeit reflektiert, sodass es jeder sehen kann. Es ist ein Sein Gottes, ein Sein, das Jesus mit seinem ganzen Sein, mit seinem Dasein an Herrlichkeit ausgestrahlt hat, ohne dass dazu unbedingt ganz konkrete Taten nötig waren. Natürlich hat sich das in Taten geäußert. Das will ich überhaupt nicht trennen, als hätte das miteinander nichts zu tun. Aber es war ein Sein von Jesus, seine Ausstrahlung, die er hier auf dieser Erde hatte. Und diese Ausstrahlung, die haben die Leute gesehen und sie haben dadurch die Herrlichkeit des Vaters gesehen. Und der zweite Ausdruck, der in Hebräer 1,3 hier steht, heißt der Ausdruck seines Wesens. Und interessanterweise ist dieses Wort Ausdruck im Griechischen ein sehr bekanntes Wort für uns im Deutschen, das heißt Charakter. Und Charakter im Griechischen meint Abbild, Abdruck, der Ausdruck von irgendeiner Sache, eine Entsprechung. Jesus als der Ausdruck, als der Charakter von Gottes Wesen, es war eine Entsprechung von dem, was Gott, der Vater im Himmel, der unsichtbar ist, den wir Menschen nicht sehen können, hatte. Jesus hat das Ganze, das Wesen Gottes in seinem Charakter Ausdruck verliehen. Seine Ausstrahlung, sein Sein und sein Charakter, sein Tun war einfach göttlich. Im wahrsten Sinne des Wortes, vollkommen göttlich. Er war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das Ebenbild, in das der Mensch, in das wir alle geschaffen worden sind, also damals Adam geschaffen wurde, das Adam und Eva aber verloren haben, indem dort etwas Eigenes hineinkam. Dazu werden wir uns später noch genauer Gedanken machen müssen. Da kam etwas Eigenes vom Menschen hinein, ein eigenes Bestreben, sich selbst zu bestimmen. Zu bestimmen, was gut und schlecht ist, zu wissen, was ist für mich gut und was ist für mich schlecht und nicht mehr auf Gott zu hören. Und dieses eigene, was der Mensch selbst tun wollte und womit er sich selbst Gott gemacht hat, das hat dieses Ebenbild, das der Mensch von Gott bekommen hatte, verzerrt. Gott spricht nach dem Sündenfall, nach der Sintflut davon, dass der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen ist. Eine gewisse Art von Ebenbildlichkeit ist immer noch erhalten geblieben. Aber sie ist sehr stark verzerrt. Johannes beginnt sein Evangelium damit, dass er sagt, Jesus ist Gott, er ist das Wort. Und dann spricht er davon, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und was sagt er, was sahen wir in Jesus? Was haben sie in Jesus gesehen? Johannes 1,14, wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Also es war die Herrlichkeit von jemand, der absolut gleich mit dem Vater ist. Vollkommen gleich. Der Mensch ist auch ein Geborener von Gott, also ein Geschaffener von Gott. Die Geburt des Sohnes von Adam ist in seinem Bild, die Erschaffung des Menschen ist in Gottes Bild. das Konzept der Sohnschaft, aber Jesus ist der Erstgeborene, nicht weil er geschaffen wurde, sondern weil er die Stellung eines absoluten, vollkommenen hat, dessen, was wirklich über allem steht und für alles das Vorbild ist. Und jetzt sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und wie klassifiziert, wie beschreibt er die Herrlichkeit Gottes? Mit einem Lichtstrahl, mit einem Glanz aus dem Gesicht von Jesus? Nein. Mit wunderbaren Wundereigenschaften? Nein. Was war denn diese Herrlichkeit, die Johannes so fasziniert hat? Er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, also die Herrlichkeit Gottes, die wir hier wiedergespiegelt bekamen, voller Gnade und Wahrheit. Er sieht in dieser Gnade Gottes bei aller Wahrheit und Gerechtigkeit so viel Herrlichkeit. Er sagt, Jesus hatte eine Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Sein ganzes Handeln, all sein Ausstrahlen war Gnade und Wahrheit. Es war nicht nur so, dass er mit finsterem Blick sagte, okay, hast ja sorry gesagt, jetzt werde ich dich nicht verurteilen. Hast dich vielleicht sogar um Verzeihung gebeten und nicht nur Entschuldigung gesagt. Ist gut, ich werde deine Schuld mal nicht anrechnen. Er sagt, die gesamte Ausstrahlung war Herrlichkeit. Das Ausstrahlen von Jesus, es war nicht ein formelles Vergeben, es war so ein gnadevolles Auftreten, dass es einfach schön war, in dieser Gegenwart dieses reinen, heiligen Menschen zu sein, der allen Grund hatte, den Menschen wegen seiner Sünde zu verdammen. Und er war vollkommen wahrhaftig. Er hat niemals gesagt, ist nicht ganz in Ordnung, aber ist schon okay. Er hat niemals irgendwo ein bisschen Ungerechtigkeit für gerecht erklärt. Er war immer wahrhaftig und er hat auch ganz klar gesagt, wenn jemand falsch lag, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob er danach beliebt ist oder nicht, ohne Ansehen der Person. Er war immer wahrhaftig, immer gerecht und trotzdem war sein ganzes Auftreten, sein Erscheinen Herrlichkeit. Das Ebenbild Gottes und seinem ganzen Wesen und Sein, das hat Gott Dafür hat Gott den Menschen geschaffen, den Menschen nach seinem Bild, damit der Mensch auf dieser Erde, dadurch, dass er auf dieser Erde herrscht und von einer anderen Natur herstammt, etwas Wundervolles, Herrliches von diesem Schöpfer in die Erde hineinbringt. Ja, der Mensch hatte die Aufgabe zu herrschen. Er konnte dem Esel sagen, du bist Packesel heute. Du hast heute die Kartoffeln zu tragen. Er konnte dem Schaf sagen, du wirst heute geschoren zum Nutzen des Menschen. Oder was auch immer, wie sie es damals gemacht hätten. Wir müssen ja vielfach vom Hätten sprechen, weil wir keine längere Menschheitsgeschichte im Garten Eden ohne Sünde haben. Der Mensch hat von Gott den Auftrag bekommen zu herrschen. Aber wenn er diese Herrlichkeit Gottes in all seiner Liebe und all dem Wohlwollen in die Herrschaft hineingelegt hätte, was wäre dort an Herrlichkeit hervorgekommen? Wie viel Schönheit wäre sichtbar geworden, wie der Mensch mit den Tieren umgeht, wie er den Garten Eden immer weiter und weiter ausbreitet, während er selber sich vermehrt, wie sie miteinander umgegangen wären, wie sie einander Liebe ausgeübt hätten, bewundert hätten, wie Gott doch so herrlich ist und wie schön es sich anfühlt, miteinander zu leben und einander Gutes zu tun, wie Gott Gutes tut. In absoluter, vollkommener Liebe. Jesus war so einer, der voller Gnade und Wahrheit gelebt hat. Wir werden uns beim nächsten Mal weiter darüber Gedanken machen, was es bedeutet, in Gottes Ebenbild geschaffen zu sein. Und wir werden in besonderer Weise die Ehe betrachten, weil Gott den Menschen, den er in seinem Bild geschaffen hat, als Mann und Frau geschaffen hat. Die Ehe hat einen besonderen Stellenwert darin, wenn es um Ebenbildlichkeit Gottes geht und die Gemeinde, das Leben von den Menschen in der Gemeinde hat ebenfalls einen besonderen Stellenwert heute. Paulus deutet ja, das Einswerden von Mann und Frau, so wie Gott es geschaffen hat, im zweiten Schöpfungsbericht lesen wir davon, deutet er auf Christus und die Gemeinde. Also werden wir als Gemeinde natürlich auch diesen Blick nicht wagen, sondern verpflichtend gehen müssen. Aber ein paar Fragen stellen sich mir dann schon manchmal. Wenn es im Paradies nie Sünde gab, wie hätte der Adam der Eva oder die Eva dem Adam Gnade erweisen können? Wenn Gott in seiner Liebe so groß ist, dass er selbst seine Feinde liebt, die ihm Böses tun und sich von ihm abwenden, wie könnten Adam und Eva diese großartige Liebe wiedergespiegelt haben? Es gibt noch andere Fragen, die wir uns stellen können. Wenn wir das himmlische Ebenbild tragen, woher wissen wir dann, wie dieser Gott ist, dieser Schöpfer, dessen Bild wir tragen? Sagt er uns das, er allein, oder gibt es noch andere Informanten, die uns sagen, wie Gott angeblich sei? Ist Gott der Einzige, der redet? Und wird Gott im Garten Eden der Einzige sein, der redet, um dem Menschen zu sagen, wie er ist? Oder wird noch jemand anderes dazukommen, der auch redet und sagt, wie Gott ist oder angeblich ist? Und dann stellt sich natürlich die Frage, auf wen hören wir? Auf wen haben Adam und Eva gehört? Auf wen wollen wir hören? Woher haben wir wirklich dieses Wissen, wie Gott ist? Ich weiß, wir sind alle dazu geneigt, in uns selbst hineinzuhören. Und aus unserem Gefühl, das wir haben und empfinden, wie wir die Welt wahrnehmen, Schlussfolgerungen zu ziehen und diese dann auch noch für wahr zu nehmen. Also wir hören dann nicht mehr auf Gott, sondern wir hören auf uns selbst. Aber Gott ist doch derjenige, wenn er sagt, ich habe dich in mein Bild geschaffen, dann ist doch Gott derjenige, der auch sagt, wie er ist. Gott ist derjenige, der sagt, was gut und schlecht ist. Also mit welcher Art zu handeln tust du gut, das, was Gott will, und mit welcher Art zu handeln machst du nicht das, was Gott will. Also handelst aus Gottes Sicht moralisch schlecht, auch wenn es auf dieser Erde hier bei uns möglicherweise überhaupt keinen moralischen Stellenwert haben soll. Auf wen hören wir, wenn wir wissen, dass wir Ebenbilder Gottes sind? Ich werde an dieser Stelle für heute Schluss machen. Ich werde den 27. Vers nicht weiter antasten, sondern beim nächsten Mal wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie Gott den Menschen in sein Ebenbild schafft, worauf er in besonderer Weise auch Wert legt. Denn Gott hat hier gesagt, lasst uns den Menschen in unser Bild schaffen, uns ähnlich, und hat einen Auftrag formuliert, zu herrschen. Also mit seinem Handeln Ähnlichkeit zum himmlischen Vater zu zeigen. Dann sagt er im 27. Vers, das ist typisches Muster. Gott verkündet seinen Ratschluss und dann wird beschrieben, wie er das macht. Und hier hat er seinen Ratschluss verkündet, zweimal doppelt gesagt mit zwei verschiedenen Worten. Er will den Menschen in sein Bild schaffen. Und dann hat er dreimal gesagt, er will den Menschen in sein Bild schaffen. Und dort gibt es eine besondere Auffälligkeit. Und die deutet auf die Ehe hin. Und das wiederum geht dann nochmal ein Stück weiter mit sehr viel weiteren Folgen für die Gemeinde, die ja später erst ins Dasein kam. Und in der Beziehung von Gemeinde und Christus. Und das wollen wir uns beim nächsten Mal genauer anschauen. Für heute möchte ich euch auf dem Weg mitgeben, dass ihr euch wirklich darüber Gedanken macht, dass es euch ins Herz hineinpflanzt. Woher kommt ihr? Woher kommen wir Menschen? Wir sind nicht eine eigene Art, auch wenn wir uns selbst als Homo sapiens sapiens bezeichnen. Rein biologisch ist das, glaube ich, auch korrekt. Aber aus göttlicher Sicht sind wir nicht eine eigene Art, sondern Abbilder des Himmlischen.
in einem irdischen Körper, von irdischem Material. Aber der Odem, den wir bekommen haben, den Gott uns eingehaucht hat, als er den Menschen schuf, kam von Gott persönlich. Daher sind wir göttlicher Natur. Woher kommst du? Und wer bist du? Wer bist du in deinem ganzen Sein, in deinem Handeln? Wessen Ähnlichkeit strahlst du aus? Bist du jemand, der sagt, ich möchte meine individuelle Art ausstrahlen? Ich bin einzigartig? Oder bist du wirklich überzeugt und damit einverstanden und du sagst, ich bin ein Bild Gottes? Vielleicht ein schlechtes, kein gutes. Aber von der Idee Gottes her bin ich ein Bild Gottes. Und genau das will ich mit meinem Sein, wie ich mich sehe, wie ich meine Identität definiere, genau das will ich leben. Eine Ausstrahlung seiner Herrlichkeit sein und ein Abbild seines Wesens, ein Charakterabbild seines Wesens. Amen. Vater im Himmel, unser allmächtiger Gott und Schöpfer, du hast die Welt herrlich und wunderbar gemacht. Da gibt es so viel Schönheit zu entdecken, dass eigentlich niemand, der einigermaßen mit offenen Augen durch die Welt geht, sagt, da wäre keine Schönheit da. Du hast so viel Herrlichkeit hineingelegt. Du hast all die Tiere nach seiner Art geschaffen. Aber was du mit dem Menschen gemacht hast, übertrifft nochmal alle Eigenheiten der Schöpfung davor. Du hast auf diesem Planeten, sehr irdisch, aus Staub und Erde, einen Körper geformt, der dem Wesen der Tiere ähnlich ist, vom Körperbau her. Denn auch die Tiere kommen von der Erde. Aber du hast ihm dein Wesen eingehaucht, deinen Odem. Du hast uns nach deinem Bild geschaffen. Wir gehören zu dir in den Himmel. Und du hast uns hier hingestellt, damit wir deine Herrlichkeit hier auf diesem Planeten ausstrahlen. Dass wir mit unserem Charakter ein Ausdruck deines Wesens sind. Das ist eine wirklich großartige Aufgabe. Das erhebt uns zu so viel mehr, als nur eine eigene Art zu sein. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns es tief ins Herz gibst, dass wir wirklich verstehen, was es bedeutet, dass wir nicht wir selbst sind, auch wenn wir eine eigene Persönlichkeit haben, aber dass unsere Identität in dir liegt, in dem, was du für uns getan und vorgesehen hast, in dem, als was du uns geschaffen hast. Bitte hilf uns nie zu vergessen, wo wir herkommen, dass wir von dir abstammen, von unserem Wesen her. Hilf uns nie zu vergessen, wer wir sind und was unsere Identität definiert, dass wir eben ein Bild von dir sind. Danke, dass du uns so hoch gemacht hast. Nur ein wenig niedriger als die Engel hast du den Menschen gestellt. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ja, sogar deinen Sohn hast du Mensch werden lassen und er starb für sein Ebenbild. Wir sehen dich immer wieder in einer Art und Weise, die voller Herrlichkeit ist, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Hilf auch uns, genau das auszustrahlen und zu leben. Amen.